ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Und er meldet sich heute aus Bologna. Unsere Pasta ist gewissermaßen schon im Teller. Deshalb wollen wir heute kurz, aber denn doch prägnant über diese wahnsinnige zweite Etappe der Tour de France sprechen. Bei mir, Michael Antwerpes, ist der Kollege Holger Gerska.
Wie immer, hallo Michael.
Der Fabian Wegmann und auch Florian Nass ist wieder da. Grüß dich.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Und ich finde ja, dass diese Tour de France in den ersten beiden Tagen Maßstäbe gesetzt hat. Nicht nur in Sachen Temperatur, sondern auch in Sachen sportlicher Dramatik, Holger. Dein Fazit des Tages.
Ja, es ist dann doch das passiert, was wir über fast zwei komplette Etappen erwartet haben. 15 Kilometer vor dem Ziel haben wir Antworten bekommen auf die Fragen, wie geht's Jonas Vingegaard, was kann Tadej Pogacar, was kann Primoz Roglic, was können die beiden von Ineos oder die drei Kapitäne, die sie insgesamt haben. Man hat es schon mal gesehen, man kann natürlich nicht verallgemeinern, dass jetzt mal ein Anstieg in 250 Metern Höhe so eine Tour entscheidet, aber man hat gesehen, wer was drauf hat und das, was wir gestern noch so ein bisschen beklagt haben, dass die Italiener sehr zurückhaltend waren. Hier in Bologna war der Teufel los.
Unglaublich, gerade San Luca hoch. Florian, du bist es heute Morgen abgefahren und hast gleich gesagt, da müssen wir unbedingt hin. Und wir haben ja dann die Sendung dort auch dankenswerterweise dank deinem Tipp begonnen. Das war schon irre, das ist Alpe d'Huez Dimension.
Absolut, ich hatte es ja vorher nur gelesen. Ich war bei diesem Rennen, dem Eintagesklassiker, noch nie vor Ort gewesen. Holger ist direkt vor mir gefahren. Wir sind über die Kuppe drüber. Es war echt ergreifend, also fast schon monumental. Das war heute Morgen gegen 10 Uhr, nee, ein bisschen später, 11 Uhr etwa. Ja, das heißt, das war über 5 Stunden, bevor die da vorbeikamen, war alles schon belegt und vor allem eine ganz tolle Atmosphäre. Man hat das auch gesehen in den Bildern dann später. Sowas von fair, die Fans, sich zurückgehalten, aber trotzdem enthusiastisch. Mich hat das sehr begeistert. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke. Das war eine herausragende Stimmung an dieser Strecke und das, was wir in San Marino vermisst haben, das war eigentlich da gar nicht vorhanden, nämlich Begeisterung haben wir heute im Überschwang erlebt. Ganz toll.
Die Tifosi at its best. Fabian, Holger hat es gesagt, Tadej Pogacar hat mal kurz versucht, davon zu ziehen und Jonas Vingegaard konnte ihm folgen. Sind diese vielleicht ein Kilometer, zwei. Ist das ein Anzeichen dafür, dass Vingegaard wirklich da ist? Oder wie würdest du genau diese Situation bewerten?
Auf jeden Fall. Also er ist da, wo er sein muss, wo er sein will. Und das wird schwer für Tadej Pogacar, glaube ich, die Tour jetzt zu gewinnen. So weit gehe ich. Denn wenn, kann Pogacar ihn an so einem Berg schlagen. Und er hat nicht einmal die Oberhand gehabt. Er hatte den Antritt, ja, da hatte er 10 Meter gehabt, aber auch nur für 50 Meter. Dann war Vingegaard dran und er hat überhaupt nicht nachgelassen. Natürlich muss man gucken, wie entwickelt sich seine Form jetzt über die nächsten Tage, über die nächsten Wochen, aber grundsätzlich ist die dritte Woche, kommt auf jeden Fall erstmal Vingegaard entgegen. Und ich glaube, Pogacar hat so ein klein wenig Bauchschmerzen, auch wenn er das gelbe Trikot heute geholt hat, aber er hätte sich schon gewünscht, dass er ihn ein bisschen mehr unter Druck setzen kann. Das hat er heute überhaupt nicht geschafft.
Jedenfalls eine starke Aktion von beiden und Holger Gerska hat das Ganze im Radio sehr emotional begleitet.
Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard geht hinterher. Der erste Angriff dieser Tour de France 2024 kommt vom Slowenen. Aber Vingegaard ist in Form. Vingegaard ist sofort am Hinterrad. Der Rest ist weg. Also der Däne mit einem richtig starken Konter. Ran ans Hinterrad von Tadej Pogacar. Beide ziehen das jetzt voll durch. Nichts zu sehen von Roglic und Evenepoel. Vingegaard am Hinterrad von Tadej Pogacar. Ist noch ein Stück bis zur Basilika von San Luca. Aber damit sehen wir schon, einer der beiden wird wohl die Tour gewinnen 2024. Sie sind klar besser als der Rest.
Absolut, das haben wir gesehen. Und wichtig ist vor allen Dingen die Erkenntnis, dass eben Pogacar nicht nach Belieben dominieren kann, sondern Vingegaard ist da. Die Frage ist, wie wirkt das auf sein Team? Denn ich glaube, selbst im Team Wismar Liesebaik waren sie nicht jetzt zu 100% überzeugt, dass er oder was er kann, oder?
Ja, sie wussten natürlich ein bisschen mehr, als sie uns gesagt haben. Natürlich haben sie tief gestapelt. Um an Fabian anzuschließen, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, wie das in der dritten Woche so wird, weil letztes Jahr war es ja umgekehrt. Da kam Pogacar aus einer wochenlangen Trainingspause und danach auch Wettkampfpause und hatte in der dritten Woche die Probleme und nicht am Anfang. Vielleicht ist es bei Vingegaard ähnlich, weiß man nicht, aber klar ist mal eins. Alle, die gesagt haben, die Sache ist nach 4 Tagen geritzt zugunsten von Pogacar, liegen falsch. Die Tour wird spannend, da bin ich auch ziemlich sicher. Ich glaube auch, der große Verlierer des Tages ist Primož Roglič, denn der wird zu denken bekommen haben heute. Und Remco Evenepoel, ja, ich glaube, der hätte gerne das gelbe Trikot gehabt, denn das können wir gleich auch noch besprechen. Wer wollte es eigentlich, wer wollte es nicht? Was haben die da getrieben ganz am Ende? Warum, ne? Die Platzziffer hat entschieden, aber kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf.
Kommen wir drauf, aber bevor wir dazu kommen, hören wir uns vielleicht nochmal den Helfer von Tadej Pogacar an, Nils Pollitt.
Nils Pollitt, Ihr Captain Tadej Pogacar hat heute, als zum zweiten Mal nach San Luca hochgeht, mal ein bisschen angetreten, aber Vingegaard konnte folgen. Wie schätzen Sie ihn ein? Er hat nun Giro gewonnen, er muss oder er will liefern. Wie sind die Aussichten aus Ihrer Sicht? Sie kennen ihn besser als wir alle.
Oh, ich denke ganz gut. Klar, er hat jetzt nach dem Giro auch keine Rennen gefahren, muss jetzt auch erstmal ein bisschen wieder in den Rennrhythmus reinkommen. Er sieht super stark aus und er wollte, glaube ich, heute auch so ein bisschen unbedingt ein bisschen zeigen und auch das gelbe Trikot erobern. Er hat es geschafft und jetzt fahren wir ab morgen im Gelb und hoffen, das natürlich bis Nizza nicht mehr abgeben zu müssen.
Genau, das wäre die Alternative. 20 Tage in Gelb, das hat auch kaum noch einer geschafft. Ihr Team ist ohnehin so stark besetzt in diesem Jahr. Da könnten ja, wenn Pogacar nicht da wäre, 2, 3 andere auch noch auf Leaderposition fahren. Sind Sie auch so ein bisschen für sich persönlich stolz und froh, in so einem Team mitfahren zu können?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein Weltklasse-Team. Wir sind die Nummer 1 zurzeit. Und ja, das wollen wir natürlich jetzt auch bei der Tour zeigen und beweisen. Und es ist natürlich schön, ein Teil davon zu sein.
Und Sie wollen sicher vielleicht auch noch mal gucken, wo es hier und da mal geht. Haben Sie schon eine Etappe ausgeguckt, um mal anzugreifen?
Gut, erste Priorität ist das gelbe Trikot. Und ich denke, wenn wir das gelbe Trikot zum Schluss in Nizza gewinnen, dann haben wir alle eine Etappe gewonnen.
Bevor wir auf den Verlierer des Tages gucken, neben Romain Bardet, der das Gelbe wieder ausziehen muss, sicherlich Primož Roglič, vielleicht nochmal einen Blick auf Remco Evenepoel. Florian, am Schluss hat er nochmal richtig Gas gegeben, hat nochmal reingetreten und hat sich richtig gut nach vorne gemogelt, fast schon. Wie bewertest du seine Leistung?
Das war halt sein Terrain dann am Ende. Ne? Wenn man sieht, er hat ja Carapaz mit dabei gehabt, das war aber kein gegenseitiges Abwechseln. Carapaz kam gar nicht mehr an ihm vorbei. Da hat man gesehen, wo die Stärken von Remco Evenepoel liegen, aber man hat auch gesehen, wo sie nicht unbedingt liegen. Das ist ein super Mann ist, das wissen wir, hat eine Grand Tour gewonnen, aber da, wo die Post abging, war auch er nicht mit dabei. Aber im Unterschied zu Primož Roglič konnte er dieses Loch nochmal schließen. Das zeigt, dass auch er den Tick vor Primož Roglič voraus ist, momentan. Das ist so mein Eindruck gewesen. Das war ein, ich will nicht sagen Randaspekt, das war sicherlich neben dem Etappensieg, der natürlich von den Franzosen besonders gefeiert wurde und von dieser Mannschaft, sicherlich ein kleinerer Aspekt, aber das war schon ein Fingerzeig, wie so die Hierarchie aussehen kann.
Ganz anderer Fahrertyp, du hast es gesagt, Fabian, wie ist denn die Strategie für Remco Evenepoel bei seiner ersten Tourteilnahme? Wird er versuchen, hier und da mal einen Tagessieg einzufahren oder wird er versuchen, aufs Podium zu fahren?
Der wird auf jeden Fall probieren, um aufs Podium zu kommen. Also gar keine Frage. Daran wird er auch gemessen. Er hat schon eine Grand Tour gewonnen, er hat die Vuelta gewonnen. Er war auch nicht so schlecht beim Giro, bis er rausgehen musste. Von daher, er ist ein absoluter Champion, er war schon Weltmeister. Er will hier auch um den Sieg fahren und nicht nur ums Podium. Also wenn du ihn morgen fragst, willst du auf Platz 2 fahren, dann wird er dir eine andere Antwort geben. Ob das hinterher klappt, ist nochmal eine andere Frage. Aber er wird immer probieren, bei den Besten mitfahren zu können. Heute hat er es nicht ganz geschafft, aber man muss natürlich auch sagen, es war ein ganz spezieller Tag. Es war jetzt 2 extrem heiße Tage hintereinander. Dann war das im Grunde genommen ja auf den letzten Kilometer. Also das war ein kurzer Sprint über 1 Kilometer, der es entschieden hat erstmal, diesen Abstand. Er konnte den dann hinterher wieder gut machen in der Abfahrt, auch mit Carapaz. Ich meine, auch Olympiasieger war jetzt auch kein schlechter dabei. Wir haben die Attacke von den beiden nicht mehr gesehen, wie sie hinten rausgesprungen sind. Ich weiß nicht, Holger, ob du das irgendwie sehen konntest. Also ich konnte es nicht sehen. Sie sind auf jeden Fall sehr schnell die Abfahrt runtergefahren und dann auf der Fläche auch ordentlich nachgestiefelt. Und ja, wir haben 4 Leute gehabt, wo wir gesagt haben, die können um den Gesamtplatz mitfahren. Jetzt ist einer schon, schwächelt schon so ein bisschen. Ich will den noch nicht abschweifen, gar keine Frage. Also ich glaube schon, dass er noch seine Möglichkeiten hat. Gerade in seinem Alter mit 34 Jahren ist er vielleicht am Anfang auch nicht ganz so spritzig. Es läuft noch ganz viel Wasser den Rhein runter, bis wir in Nizza sind. Ja, war das jetzt ein gutes Wortspiel? auf jeden Fall.
Wir lenken wieder ein bisschen um.
Nimm auch die Rhone.
Also da kommen noch ganz andere Berge.
wollte ich damit sagen. 21 Sekunden Rückstand für Primož Roglič. Nun kann man sagen, naja, 21 Sekunden ja, auf 3500 Kilometer, aber es ist erst der zweite Tag. Ne? Und er konnte irgendwie nicht mithalten, Holger. Ist das wirklich schon der erste Fingerzeig dahin, dass das zwei Welten sind, nämlich Vingegaard und Pogacar auf der einen und Roglič auf der anderen Seite?
Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass Primož Roglič an diesem Berg 4 große Siege gefeiert hat, dass er das eigentlich beherrscht und gemessen daran, der letzte war 23 beim Giro dell'Emilia, wo oben das Ziel ist, Zeitfahren war da mal was anderes beim Giro-Start, 8 Kilometer im Prinzip nur da hoch und das ist eigentlich sein Terrain, also eigentlich müsste er da Boden gut machen, vor allem gegenüber Remco Evenepoel und vor allem auch, das noch als kleiner Nebenaspekt, die Fortfahrende von Ineos mit Rodriguez, Thomas und Bernal. Thomas ist weg. Damit hat sich bei denen heute schon die Kapitänsrolle geklärt und Egan Bernal, der hat nun ganz andere Liebeleien, nämlich vor allem, wenn es dann ganz in die Höhe geht, der war bei Roglič und das ist kein gutes Signal. Also Egan Bernal sollten wir noch aufnehmen in den Kreis der Podiumskandidaten als Fünften und unter den 5 war Roglič der Verlierer des Tages. Egal, ob das 21 Sekunden jetzt am Ende sind oder nicht.
Und das hat natürlich den Teamchef von Red Bull Bora, Hansgrohe, Ralf Denk, relativ nachdenklich gestimmt. Bernd Arnold hat ihn vors Mikrofon bekommen.
Ralf Denk, wo war Roglič, als es dann vorne abging mit Pogacar und Vingegaard?
Nicht da, wo er sein soll. Wir haben bei der ersten Auffahrt, es war ein Rundkurs ja hier, schon nicht eine gute Position gehabt. Das hat Kraft gekostet. Beim zweiten Mal war er auch nicht auf Augenhöhe mit Vingegaard, Pogacar. Remco kam da noch von hinten. So müssen wir jetzt mal drüber reden, was schlussendlich die Ursache war, aber hätte besser sein können.
Die Position hat scheinbar nicht gestimmt, haben Sie gesagt. Hat es vielleicht auch einen Hinweis gegeben auf die momentane Form?
Das ist zu früh am zweiten Tag, sondern das muss man erstmal mit ihm besprechen. Wie war es während der Etappe oder war es nur jetzt die Position oder hat sich den ganzen Tag über nicht gut gefühlt? Also ich habe mit ihm noch nicht sprechen können und deswegen müssen wir das erstmal analysieren.
Wie ist deine Analyse, Florian? Ist es zu früh oder ist es tatsächlich jetzt der Zeitpunkt schon zu sagen, danke, Primož Roglič.
Nein, das kann man ja nicht machen bei 21 Sekunden, aber es ist ein klares Zeichen. Was wir noch nicht beantworten können, dafür müssen wir uns noch 2 Tage gedulden, ist die Frage, wer hat eigentlich die bessere Mannschaft? Das war heute noch nicht so das Thema. Heute war es der Kampf der einzelnen Topfahrer gegeneinander. Und da haben wir Lücken und haben wir Abstände gesehen. Die Frage, die mich am Galibier besonders interessiert, wer hat die stärkere Mannschaft? Adam Yates hat sich gezeigt, der ist dann nach vorne gefahren. Bei Wismar waren es weniger Leute im Vergleich zur Vergangenheit.
2 Stürze von ganz wichtigen Leuten
absolut,
heute, mit Van Aert und Jorgensen.
Genau, die kommen, wir wissen nicht, wie gravierend das ist. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema bei der ersten Hochgebirgsetappe. Wer hat eigentlich die bessere Mannschaft? Auf so einem kurzen Stück geht es um die individuelle Klasse. Aber dann geht es auch noch um die Mannschaft. Und das finde ich auch noch ein ganz spannendes Thema, weil das trägt natürlich auch dazu bei, wenn man darüber redet, wer ist hier eigentlich Favorit. Du brauchst halt auch eine Mannschaft, wissen wir ja.
Aber sie haben auch Roglič nicht positioniert bekommen. Das hat ja Ralf Denk gerade gesagt.
Absolut.
Sie waren dabei, die beiden Edelhelfer, die vielleicht auch noch in die Kapitänsrolle schlüpfen könnten, Jai Hindley und Alexander Vlasov, sie haben ihn nicht positioniert gekriegt. Und das haben eben Thijs Benoot für Vingegaard und Yates für Pogacar super gemacht.
Ja, aber ich glaube, beim ersten Mal kann das passieren, beim zweiten Mal hat das halt irgendwelche Gründe. Also ich glaube, dass er einfach nicht die Beine unten rein hatte. Also das ist ein Berg, du fährst flach, ganz flach, hohe Geschwindigkeit und dann geht es unten ordentlich steil rein und wenn du ihn da nicht positioniert kriegst, dann beim zweiten Mal auch nicht, dann liegt es anscheinend an den Beinen.
Mal sehen, was Rolf Aldag dazu gesagt hat. Was ist schiefgelaufen?
Da muss man halt gleich mit dabei sein. Vingegaard war mit gleich dabei, wir nicht. Ich glaube, wenn das jetzt unser schlechter Tag war für die Tour, können wir ganz gut damit leben. Mal sehen, wie es übermorgen weitergeht. Morgen ist ja erstmal ein bisschen Luft holen für die Klassementfahrer. Kann ich so jetzt nicht sagen, ob wir auf dem falschen Fuß erwischt waren oder einfach einen schlechten Tag halt haben. Wir haben super viel einfach in der Kälte trainiert, dummerweise in viel Regen. Und wir waren vermutlich nicht richtig angepasst an die Hitze. Aber es gilt für die anderen vielleicht auch, keine Ahnung. Insofern, wir können natürlich nur sagen, was das Ergebnis ist. Haben es jetzt, glaube ich, auf 21 Sekunden oder so gehalten. Ich glaube, die 21 Sekunden werden in Nizza nicht den Unterschied machen, aber wir sollten es natürlich versuchen, stabil zu halten.
Ich denke, die Wärme bleibt und morgen steht die längste Etappe dieser Tour schon an. Am dritten Tag Piacenza nach Turin, 230,5 Kilometer. Es wird allem Anschein nach und aller Voraussicht nach eine Sprintetappe werden, Fabian. Mark Cavendish hat immer noch das Ziel, 35 Etappen zu gewinnen, eine mehr als Eddy Merckx. Wie stark sind eigentlich seine Anfahrer? Wie stark ist die Mannschaft?
Ja, die Mannschaft muss ja jetzt schon mal ordentlich fahren. Also gestern ist sie den ganzen Tag für ihn gefahren. Nicht von vorne, sondern ganz, ganz hinten, denn er war sehr früh abgehängt. Fabio Jakobsen hat ihn dann auch begleitet, nicht nur gestern, sondern auch heute. Mussten viel fahren. Dementsprechend sind die jetzt auch vielleicht nicht mehr ganz so frisch. Er hat nominell einen guten Anfahrer, gar keine Frage. Aber diese zwei Tage werden nicht spurlos an den vorbeigegangen sein, auch nicht an Mark Cavendish. Wir werden einfach mal sehen. Morgen ist eine sehr lange Etappe, wie sich überhaupt alle Sprinter jetzt erholt haben. Auch Mats Petersen, der ist sehr, sehr tief gegangen gestern, hatte alles probiert, war auch sogar noch dabei bei den absoluten Top-Favoriten, aber hat dann den hinterher nicht mehr hochgekriegt, weil er so kaputt ist. Auch heute hat man nicht mehr viel von ihm gesehen. Also es kann auch schon sein, dass er ihn sich in den Keller gefahren hat.
Drei kleinere Hügel in Tortone, der erste Anstieg Kategorie 4. Dort ist Fausto Coppi gestorben. Das weißt du, Florian, natürlich besser als ich. Zweimaliger Toursieger. Und da an der Stelle möchte ich dich kurz mal fragen, wie lange bereitest du dich auf so eine Tour vor? Weil das ist vielleicht für unsere Tourfunk-Zuhörer auch interessant.
Pro Etappe ein Tag. Ja, geht drauf für Kultur, für genau. Historie, für solche Geschichten. Beispielsweise werde ich morgen die Geschichte des Straßentrikots vom Giro d'Italia, damals gab es das, das war ein Versteckspiel. In den 50er Jahren, irgendwann wurde es nämlich abgeschafft, da ging es darum, wer ist Letzter und wer ist Vorletzter. Und es gab sogar eine Sonderprämie damals beim Giro d'Italia für den Letzten. Und deshalb haben sie sich hinter Häuserwände dann versteckt, um wirklich Letzter zu bleiben. Und all so ein Quatsch, das macht einfach Spaß, sowas zu entdecken oder auch über ein Idol des Frauenradsports, eine Frau, die sich in Männerrennen eingeschlichen hat. Hier in Italien, auch in der ähnlichen Gegend. Solche Sachen brauchen einfach ein bisschen Zeit. Aber deine Frage war, wie lange brauchst du? 21 Etappen. Zeitfahren und so geht natürlich ein bisschen schneller, weil da geht es weniger um Kultur, da geht es um Werte und um Schnelligkeiten und so. 20 Tage nehme ich mir dafür Zeit im Mai.
Super. Und Florian, das gilt auch für Holger. Die Stimme muss halten, drei Wochen lang. Gibt es ein Geheimrezept gegen Heiserkeit, gegen Stimmband-Erkältung, was auch immer?
Ja, also für mich ganz wichtig, niemals Klimaanlage im Hotelzimmer übernachten. Dann kille ich mich damit. Das ist super wichtig. Möglichst auch selten so richtig laut schreien, dass man so mal richtig überklappt. Das zerrt auch an den Stimmen. Dann hat man am selben Nachmittag noch Probleme. Aber ich habe jetzt keinen Kamillentee oder sowas bei mir, das ist bei 32 Grad auch nicht völlig viel
aber trinken
und so weiter.
Ja immer, ne?
Das hilft immer. Und abends gut diskutieren über alles. Und eins würde ich doch, ich will dir nicht die Moderation
abnehmen. Nein, kein Problem.
Aber diese Nummer, wer will das gelbe Trikot, also mit vier zeitgleichen Fahrern, vielleicht so einmal sagen, dass bei Zeitgleichheit zu jetzigem frühen Zeitpunkt, wo es noch kein Zeitfahren gab, es keine hundertstel Sekunden gibt, entscheidet die Platzziffer. Wer die geringste, der bekommt das gelbe Trikot. Vier Fahrer sind zeitgleich. Tadej Pogacar hat mehr oder minder mit seiner Aktion und auch mit seinen Antworten im Interview durchblicken lassen, ja, jetzt fühlt es sich ganz gut an, das gelbe Trikot, aber es ist so, dass er es hat. Ich glaube, diese Verteidigung über 230 Kilometer, das hätte er gern vermieden. Morgen, wenn alle zeitgleich ankommen, Fabian, was macht man, um eine möglichst geringe oder hohe Platzziffer zu bekommen, um dann das gelbe Trikot zu übernehmen? Weil ich kann mir gut vorstellen, Remco Evenepoel will es.
Ja, dann muss er vorne fahren und dann sehen wir, was Pogacar macht. Ob er bei ihm am Rad bleibt oder ob er vielleicht es auch so ohne weiteres abgibt. Wobei ich glaube, morgen ist es kein großes Ding. Sie müssen morgen nicht groß verteidigen, das Trikot.
Ja,
morgen sind die Sprintermannschaften da. Da müssen sie eigentlich gar nicht viel machen. Und dann geht's schon nach Valois über den Galibier. Da müssen sie sowieso alle vorne fahren. Also da geht's von Anfang an los. Da ist auch nicht viel mit Einrollen oder so. Also ja, die sind ja auf Augenhöhe irgendwie. Morgen wird es auf jeden Fall spannend, egal wer vorne gewinnt, müssen wir
im Ziel einlaufen. Gibt zwei Sprints, einen um Gelb irgendwo, genau. Platz 20.
Und einen vielleicht mit dem dritten.
Jedenfalls war das ein toller zweiter Tag. Danke euch für die Einschätzung. Und wir haben heute noch einen weiten Weg. Also ich persönlich 2 Stunden 50 bis zum nächsten Hotel. Wir haben jetzt 18:45. Also, ne, ihr auch. Deshalb ein bisschen Essen aufnehmen wird schwierig. Mal sehen, wie es gelingt. Aber wir wollen euch den Tourfunk an jedem Abend bringen. Und es ist egal, wie spät es ist. Das wird in den nächsten Tagen so gehen.
Aber noch sind wir in Italien und da gibt es auch nach 8 noch was zu essen.
So ist es. Anders als in Frankreich. Da ist um 21
Uhr meistens dann die Küche kalt. Da heißt es dann gerne désolé.
Désolé. Also ich hoffe, ihr seid nicht désolé, dass wir euch beliefern jeden Tag. Danke fürs Zuhören. Bleibt dran. Ab morgen, also morgen geht's weiter mit dem Tourfunk und natürlich auf allen bekannten Kanälen. Das war's aus Bologna. Ciao, ciao.
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 Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.